Viertes Kapitel. Ein paar Wochen sind vergangen, in denen jeden Sabbat Zacharia und Hachalja hinauf nach Silo gingen. Die Witwe Hortissa und ihre Enkel leben wohlbehütet bei den beiden Männern, und in Silo ist die Halle fertig. Wer konnte, half fleißig mit. Man hat sie innen auch ein wenig ausgeschmückt, nach den Symbolen, wie aus der Stiftshütte noch bekannt, und Bänke aufgestellt, so daß bei den Zusammenkünften eine oftmals heilig gute Ruhe herrscht, wenn Zacharia spricht. Nun sitzen beide wieder mal sehr früh allein beisammen im Hause des Hachalja, der leise fragt: Du hast letzthin keine große Offenbarung und? Lass dich unterbrechen, lieber Freund. Bei unserem Herrgott gibt es an und für sich keine kleine oder große Offenbarung. Bei ihm ist alles groß und wundersam. In Klammer Offenbarung 15,3 unter anderem. Ich denke ganz gewiss nicht anders, doch die Bilder, die du bisher hattest, waren für mich eine Gnade sondergleichen. Weißt ja, wie die Leute sind. Beim letzten Mal wurde ich gefragt, ob du nichts Besonderes mehr bringst oder ob du kein Prophetentum mehr hättest. Freilich, deine Lehren haben sie gern aufgenommen, und mir geht's in diesem Sinne auch nicht um die Leute, es geht mir um dich. Deine Bilder waren für mich einmalig herrlich, und habe deinen Engel auch erlebt und Gott. Heute siehst du wieder, wie soll ich's nennen, himmlisch aus. Hast du wieder Herrliches erlebt? Ja, Hachalja, erwidert der Prophet sehr ernst. In dieser Nacht kam der Engel wieder her zu mir und weckte mich, wie Mütter ihre Kindlein wecken. Ganz hellwach war ich, und er stand neben meinem Lager. Dabei war mir aber so, als ob wir wo ganz anders stünden. Nur kann ich dir nicht sagen, wo es war. Es war ein schweres Bild. Bei allem musste ich den Engel fragen, was dies und jenes zu bedeuten hätte. Ja, ja, man ist leider noch zu sehr ein Mensch. Es folgt ein kleiner Seufzer. Seufze nicht, Zacharia, ich meine, solange wir den Weg durch die Materie gehen, dürfen wir gewisslich Menschen sein und bleiben, nur kommt es darauf an, wie man lebt. Ganz recht, Hachalja, und Gott weiß es am besten, was wir für ein Gemächte sind. In Klammer Psalm 103,14. Ja, in dieser Nacht hat er auch meine Unzulänglichkeit bedeckt, denn viel Geduld hat der Engel aufgebracht. Doch nun höre, in Klammer, die fünfte Vision, der goldene Leuchter und die zwei Ölbäume. In Klammer, Zacharia 4,1-12. Und der Engel, der mit mir redete, weckte mich abermals auf, wie man vom Schlaf erweckt wird, und sprach zu mir: Was siehst du? Ich aber sprach: Ich sehe und siehe, da steht ein Leuchter ganz aus Gold, mit einer Schale oben darauf, auf der sieben Lampen sind und sieben Schnauzen an jeder Lampe. Und zwei Ölbäume dabei, einer zu seiner Rechten, der andere zu seiner Linken. Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Mein Herr, was ist das? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir: Weißt du nicht, was das ist? Ich aber sprach: Nein, mein Herr. Und er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn an Serubbabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wer bist du, du großer Berg, der du doch vor Serubbabel zur Ebene werden musst? Er wird hervorholen den Schlussstein, so dass man rufen wird: Glück zu, Glück zu. Und es geschah zu mir das Wort des Herrn: Die Hände Serubbabels haben dies Haus gegründet, seine Hände sollen's auch vollenden, damit ihr erkennt, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Denn wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Serubbabels Hand. Jene sieben sind des Herrn Augen, die alle Lande durchziehen. Und ich hob an und sprach zu ihm: Was sind die zwei Ölbäume zur Rechten und zur Linken des Leuchters? Und ich sprach weiter zu ihm: Was sind die beiden Zweige der Ölbäume bei den zwei goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl herabfließt? Der Engel fragte mich dann, was ich sehe. Es war ein zweites Wecken, weil ich schlaftrunken geworden war. Plötzlich wurde es ganz hell, denn ich sah einen Leuchter, ganz aus Gold. Allein das Licht auf ihm war wie eine große Schale, und erst an dieser, ihrem Rand, brannten sieben Lampen. Ganz verwunderlich war das, weil jede dieser Lampen sieben Röhren hatte. Leuchter oder Lampen nimmt man nachts zur Hand oder stellt sie in die Kammer. Wenn aber neben diesem goldenen Gebilde zwei Ölbäume standen, einer rechts, einer links, wie sollte ich erkennen, was diese zu bedeuten hätten? Ölbäume wachsen doch im Freien. Trotz Ahnung war ich ungewiss, was ich daraus machen sollte, und fragte nun den Engel um das Bild. Ob ich's nicht erkennen könne, prüfte er. Schließlich war ich schon in manches eingeführt, was allgemein der Mensch nicht weiß. Das Erste, was der Engel sprach, war mir nicht geläufig. Ein Serubbabel ward genannt, als Gott Zebaoth. Den Namen kennen wir, hier aber war er so gedeutet, dass sich der Höchste damit selber nannte und Weisung gab. Es solle nicht durch Heer und Kraft geschehen, sondern allein durch meinen Geist. Du, der du dich von mir gewendet hast, dünkst dich wie ein Berg so stark und groß und solltest vor mir eine ebene und schöne Aue sein. Aber ich habe mir ein Haus erbaut und habe jenen ersten Stein gesetzt. In Klammer Offenbarung 1, 17, auf dem alle meine Werke ruhen und ich werde es vollenden. In Klammer, Rückführung Sadhanas. Erkenne in den sieben Lampen an der Schale Gottes sieben Eigenschaften, die Grundlebensstrahlen, als das sind Wille, Ordnung, Weisheit, Ernst, Geduld, Liebe und Barmherzigkeit. Noch bedeutet die Schale auf dem Leuchter: Gott hat seinen Herrschaftswillen für die Kinder seiner Ordnung nachgerückt, damit sie liebend frei mit ihm verkehren können. Weiter bedeutet dann die jeweils sieben Röhren an jeder Lampe: Jede wundersame Eigenschaft trägt je ein Siebtel von den anderen in sich. Und denke nicht, ermahnte mich der Engel, ein Siebentel wäre nicht sehr viel. In Klammer Zacharia 4, 13 bis 14. Und er sprach zu mir: Weißt du nicht, was sie sind? Ich aber sprach: Nein, mein Herr. Und er sprach: Es sind die zwei Gesalbten, die vor dem Herrscher aller Lande stehen. Er, der Engel, hatte mir zuvor auch noch gesagt: Der eine Leuchter, leichtlich zu verstehen, ist Gott selbst, der Höchste, mit dem Lichtglanz seiner Herrlichkeit. Die Schale obenauf bedeutet: Der Schöpfer hält sein Werk in seinen Händen, hebt es hoch, zumal sein Kindervolk, damit eben seine Kinder, die Wanderkinder freilich nach und nach, erkennen, wer und was im tiefsten Sinn der Schöpfer ist. Darum zeigt er auch sein Wesen her. Nie werden Kindgeschöpfe diese Herrlichkeit erfassen, wie Gott in seiner Macht alles in sich birgt. Da jedoch die Kinder einen tragbar gerechten Anteil haben sollten, hat jede Lampe für Gottes Kinder eben sieben Röhren, Sinnbild der Weiterleitung. Damit ist zudem bedeutet: Gott hat im Symbol sieben Augen, denn mit jeder Eigenschaft den Bestimmenden und den Tragenden durchforscht er jedes Kindes Herz. Überwacht er alle seine Werke, seien es die größten Sonnen, sei es eine Mücke eurer kleinen Welt. Auf meine Frage, was die Ölbäume zu besagen hätten, lächelte der Engel etwa so: Bist du so töricht, dass du nicht die Klarheit siehst? Nenne sie Gesalbte, man wird ja später deine Worte gar nicht anders deuten, weil die sich groß gemachten gern sich gegenseitig salben. Das heißt erhöhen, allein nicht selten sich dabei bekämpfen. Aber geistig, Zacharia, das allein gilt ewiglich. Bedeutet es das Tiefste der Gottheit, in Klammer Römer 11, 33, nämlich seine beiden Schöpfungsfundamente, seine Urbedingung ohne welche nie ein Werk bestehen bleiben kann, auch kein Kind, kein Mensch, und das von ihm zum Hocherheben seiner Kinder. Das freie Wille Gesetz. Diese beiden Grundgesetze gleichen seiner Macht und Liebe. Darum ist es dir gezeigt als Ölbäume, die ihre Früchte tragen. Nun legte mir der Engel seine Hände auf und sprach: Dir wird geholfen, dieses Heilige zu offenbaren, zunächst für die Menschen dieser Zeit, soweit sie es erfassen können. Verloren aber, du Prophet des Herrn, verloren geht vom Heiligen nichts. Denn das Licht, hier der goldene Leuchter, Gott selbst in seiner Herrlichkeit, überflutet all sein hochgesetztes Tun und Walten. Nun merkte ich, Freund Achalja, dass an sich dieses Bild zu Ende war und war doch so davon benommen, dass ich noch immer diese sanften Hände spüre, den Laut der lieben Sprache höre. Aber ganz verstehen? Ja, mein Freund, da wird es doch ein Weilchen dauern, bis alles in mir klar geworden ist. In mir ganz bestimmt, flüstert Hachalia. Dann die Frage: Wie bringt man es den Freunden da? Es sind gute Leute, glaubensfroh, nur ob sie dieses Bild verstehen? Dein Engel hat gesagt, dass er dir hilft, und wo solche Hilfe ist, sollte da nicht auch zugleich das Licht des goldenen Leuchters ihre Herzen helle machen, o mein Freund? Achalja umarmt den Propheten. Was ich jetzt erleben, was ich hören durfte, unbegreiflich ist die Gnade Gottes, dass er uns, seinen kleinen Menschen, all das Herrliche, Erhabene offenbart. Es ist früher Abend und am nächsten Morgen wollen beide Männer, Zacharia und Achalja, nach Silo gehen, als die Witwe Hortissa bescheiden an den Pfosten klopft, hinter dessen Vorhang sich die Männer noch beraten. Freundlichst wird ihr zugewinkt. Was hast du auf dem Herzen? Fragt der Hausherr. Es ist ungehörig. Zittrig klingt die Stimme. Mich in etwas einzumengen, was euch, ach ja, denke ich, von Gott gegeben worden ist. Aber diese Nacht sah ich wachend, wie ein Licht durch alle Räume gehen, wusste aber nicht, was das zu bedeuten hatte, bloß, dass ich gar nicht ängstlich war und dachte, Gott segne dieses Haus, weil ich und meine Enkel aufgenommen worden sind. Du hast recht gesehen, spricht Zacharia und nimmt die welken Frauenhände in die seinen. Schau, du hast damals, als über dich die große Not gekommen war, Tochter und Eidam an einem Tag verloren. Du wurdest selbst bedroht und hast dich vor zwei kleine Kinder hingestellt. Das wird dir Gott niemals vergessen und hast nun schon den Lohn, denn Achalja nimmt dich für alle Zeiten auf, solange du lebst, und wird für deine Enkel sorgen. Gott, unserer Väter, sei gelobt. Tränen netzen das Gesicht der alten Frau. Und noch etwas, fügt Zacharia an. Wenn du willst und möchtest dich von manchem alten Hergebrachten wenden, da solltest du Anteil an dem Hohen haben, was Gott in dieser Zeit uns offenbart. Es war des Volkes Glaubensrede, der Gott unserer Väter, also nicht der eigene nahe Gott. Man schob und schiebt ihn, ach so gern, in eine Ferne, um ihm nicht nahe unter seinem Blick zu stehen. Das ist ein großer Glaubensfehler. Verwundert horcht Hortissa auf. Ja, eigentlich hast du ganz recht, bist auch ein Prophet des Herrn. Bloß habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Man sagte eben so. Jetzt ist mir unser Gott sehr nah geworden, und wenn ich etwas hören darf. Bitte, ich mag noch lernen. Sieh an, lacht Achalia, ein liebes Mütterchen und weiß trotz langem Leben, dass man bei Gott und seinen Sachen immer Neues lernen darf und kann. Hohes Heiliges, du sollst also hören, soweit es möglich ist, von den Bildern, die Zacharia sieht und des Engels Stimme hört. So geschieht es auch. Ihrem Alter angepasst, wird Hortissa in Zukunft eingeweiht. Sogar den Enkeln, für die im kindlichen Begriff, wird gar manches beigebracht. O ja, Gottes Segen geht durch dieses Haus. Andern Tags gehen die beiden Männer hinauf nach Silo. An einem Wegkreuz treffen sie einen Mann und eine Frau, die am Rande ruhen. »Ist's erlaubt?« fragt Hachalia, »uns zu euch zu setzen? Uns tut eine Pause gut.« »Warum nicht?« sagt der Mann. »Hier ist ja Gottes Erde, die ihm gehört. Da wird sich jeder niederlassen dürfen.« Ein gutes Wort, mischt sich Zacharia ein. Hätte nicht gedacht, dass es in Israel noch solchen Glauben gibt. Glauben? Israel? Da bist du schief gewickelt. Ernst und ein wenig traurig sieht der Mann Zacharia an. Seit unser Volk so lang in Babylon gefangen war, ist vom Glauben vieles abgebrochen und Israel gibt's nicht mehr. Wir sind bloß noch zwei Stämme, Juda und Benjamin. Gehörst du denn zu diesen? Fragt Achalja. Ja, ich und meine Frau gehören zum Stamm Benjamin. Und waren schon in Babylon. Ihr wohl nicht, weil ihr so fragt? Der Mann wird skeptisch, sich mit den ihm fremden Männern einzulassen. Heutzutage ist vieles allzu ungewiss, und noch lauern überall Gefahren. Allerdings, die beiden sehen nicht wie Schergen aus oder Büttel. Immerhin. Brauchst dich nicht zu ängstigen. Zacharia greift nach des Mannes Hand als Zeichen. Wir sind Freunde. Und sagt es auch. Wir gehören, wie ihr, dem Judenvolke an. Mit dem verlorenen Israel hast du ganz recht. Mein Freund war lange Zeit in Syrien und anderwärts, hat Not und Sorgen kennenlernen müssen, genauso wie wir am Euphratstrom. Ich bin da selbst geboren. Da darf ich wohl Vertrauen zu euch haben. Ich heiße Sebana, meine Frau Miriam. Und ihr? Kein Geheimnis. Achalja nennt seinen und Zacharias Namen. Bloß wird noch verschwiegen, dass letzterer prophetisch ist. Wo wollt ihr hin? Nach Silo. Ein Prophet soll dort erstanden sein, aber ob es jetzt noch welche gibt? Auf Berichte gebe ich nicht allzu viel. Ich will selber prüfen, mir eine eigene Meinung bilden. Sehr gut getan. Zacharia lächelt vor sich hin. Hat der Herr uns neue Helfer zugeschickt? Für den Glauben? Vielleicht auch für die Lebensnot? Denn der Mann und seine Frau sehen nicht gerade ärmlich aus. Und freundlich gute Augen haben beide. Ist's euch recht, dann können wir gemeinsam gehen. Auch unser Ziel ist Silo. Wollt wohl gleichfalls prüfen, ob es mit dem Propheten stimmt? Ungefähr, gibt Hachalia scheinbar zu. Nur mit dem Unterschied. Ich kenne den Propheten und weiß, dass er wahrhaftig Gottes Zeuge ist. Du kennst den Gottesseher schon? Erzähle, drängt Sebana hastig. Ihr wisst ja nicht, wie wir, meine Freunde und ich, ach, wie oft von früher sprachen, als einst der Gott unserer Väter. Hier schmunzeln beide Männer. Der alte Zopf. Uns Propheten sandte, den Elia, Elisa, Jesaja und andere mehr. Warte jetzt erst ab. Du kommst auf deine Kosten. Es täte wahrlich Not, wenn Gott uns wieder eine Hilfe schickte. Für das Innere meine ich. Sebana schaut dabei zum Himmel auf. Für den Wiederaufbau unseres Landes freilich auch. Wohl hat der Gott unserer Väter uns den großen Daniel geschickt, durch den gar manches Unheil abgewendet worden war. O ja, wenn er helfen konnte, da hat man ihn gern angehört. Sonst. Erreg dich nicht zu sehr, warnt Zacharia. Du weißt, wie viele Leute sind. Wir selber auch manchmal, oder nicht? Und hernach noch keine wahre Bindung mit dem Herrn, unserem Gott. Sieh, du hast, wie leider es in unserem Juda üblich ist, gesagt, der Gott unserer Väter. Er ist also auch noch nicht dein Gott. Du schiebst ihn in die unbekannte Ferne der Vergangenheit. Ist er aber nicht allgegenwärtig? Auch uns heutigen nahestehend? Oder meinst du, wir kämen bloß über unsere Patriarchen einst zu Gott, wenn unsere Lebensuhr für diese Erde abgelaufen ist? Halt ein! Ruft Sebana, währenddes Miriam Zacharia mit glänzendem Blick betrachtet. Sie hatte längst einmal darüber nachgedacht, doch nie gewagt, ihren Mann zu fragen. Es ist doch wichtig, dass wir an Abraham und an all die guten alten Hohen denken und... Sicher ist das gut, unterbricht Hachalia, der dem Propheten nur zu gerne sekundiert, aus innerstem Gefühl heraus. Dies soll niemandem genommen werden. Die Achtung vor des Volkes Großen, wie es zumal auch Mose war und andere, muss sogar bestehen bleiben. Das hat aber nichts mit unserem Glauben, mit der persönlichen Hingabe an Gott zu tun. Eine Frage: Habt ihr Kinder? Ja, zwei Jungen und ein Mädchen, berichtet Miriam froh. Sie sind zu Hause bei der Ahne, da sind sie bestens aufgehoben, wenn wir, mein Mann und ich, wie jetzt nach Silo gehen. Fein, lächelt der Prophet und hakt wieder selber ein. Ist es euch recht, wenn eure Kinder eine Bitte oder Frage an euch haben, diese aber über eure Ahne euch zu wissen tun, also selbst nicht zu euch kommen? Wo denkst du hin? Ereifert sich Sebana. Das wäre widersinnig, wenn sie nur über unsere Ahne, ist zwar gut, sagen wollten oder etwas bitten. Eben. Kinder sollen im Vertrauen und in Liebe zu den Eltern kommen. Meinst du, fragt Zacharia nun sehr ernst, es wäre nun bei Gott, der unser Vater ist, in Klammer unter anderem Jesaja 63, 16, etwa anders? Oder wäre ihm nicht ewig lieber, wir, seine Kinder, würden unsere Bitten, nicht vergessen unseren Dank, ihm selber sagen? Ein längeres Schweigen folgt. Sebana sieht vor sich hin, wägend, was ihm jetzt zuteil geworden ist. Neu? Er hat nie darüber nachgedacht, obwohl er stets beim festen Glauben blieb. Das ist zu überdenken, sagt er vor sich hin. Recht hat er ja, der Mann. Er meint Zacharia. Endlich sieht er auf. Etwas Neues hast du mir gebracht und ist eigentlich was Altes, das einem in der Oberflächlichkeit des Denkens nur verloren ging. Bitte lasset uns euch folgen, zeigt er auf sich und seine Frau. Alsdann finden wir Kontakt, wenn es in Silo eben wieder einen Gottpropheten gibt. Ob er auch so denkt wie ihr? Beinahe klingt die Frage kindlich und ist so ernst gemeint, weil Sebana wünscht, alle Leute seines Volkes sollten nunmehr denken, Gott, der nahe Vater. Dann kommt, es wird Zeit, dass wir in Silo unsere Freunde treffen, die auch an Gottes Worten hängen, obwohl er sie durch den Propheten künden lässt. Aha, ja, meint Sebana noch einmal im alten Sinn. Ich gebe euch zwar recht mit einem nahen Gott, zu dem man eben selber sprechen kann, aber wenn? Warum redet er nicht selbst, bloß durch Propheten? Hast ganz schön angestochen, meint Achalia, hast's aber doch nicht ganz genau begriffen. Sieh, wenn der Herr durch jemanden seine Worte, seine Offenbarung künden lässt, dann ist sein Gnadengeist ganz nah bei uns. Wir als Menschen könnten ihn vielleicht nicht ganz ertragen, weil uns so vieles an Erkenntnis fehlt. Hast's ja selbst an dir gemerkt. Nun gibt er seine wunderbare Liebe kund, eben, weil er nicht in seiner Herrlichkeit erscheint. Das wird aber einmal wieder kommen, wie es zur Zeit des Abraham, Mose und den Lichtgesandten war. Heute, Sebana, lasse uns genügen an der Gnade, die uns widerfahren ist und wird, und deine Miriam hat es schon ganz fest ins Herz genommen. Meine Frau? So erstaunt ausgerufen, dass Zacharia und Hachalja herzlich lachen müssen. Letzterer sagt: Auch noch ein alter Zopf, wie der Gott unserer Väter. Gott hat seine Töchter lieb, merkt dir das, Sebana, denn ehe du zur rechten Einsicht kamst, hat Miriam es gleich erfasst, weil sie nämlich manchmal heimlich darum fragte. Denk mal an die Richterin Debora, an Sarah, die mit Gott gesprochen hat, an Ruth und andere werte Frauen. Gott hat sich Sohn und Tochter aus dem Borne seiner Mitternacht herausgehoben. Wie also sollten sie im Wert und Wesen unterschiedlich sein? Und warum, frage ich, hat Mose auf der Bundeslade Cherubim und Seraphim aufgestellt? Spürst du nicht die Feinheit dieser beiden Arten? Cherub, das männliche Prinzip, Seraph, das weibliche Prinzip. Saget der Tochter Zion, spricht Jesaja in Klammer unter anderem 61,11. Und könnte viele Stellen nennen, wo der Herr von seinen Töchtern spricht. Das ist mir völlig neu. Eine Frau hat nichts zu sagen, sie hat zu schweigen. In Klammer damals. Da meine ich. Denke drüber nach und lass uns gehen. Zacharia schreitet rüstig aus. Hachalja ihm zur Seite, das Ehepaar hinterdrein. Mit der Richterin, die soll sogar den Krieg gewonnen haben. In Klammer Richter Kapitel 5. Sinniert Sebana und sieht verstohlen dabei auf die Frau. So kommen sie nach Silo, wo sich rasch die Leute sammeln. Es weht ein etwas scharfer Wind. Und so geht man in die Halle, die Sebana und Miriam bestaunen. Wer hat die hergestellt und so schön ausgeschmückt? Man könnte meinen, nach alter Sage, so hätte Gottes Hütte in der Wüste ausgeschaut. Kofar, der die Neuen eingehend musterte, sagt freundlich: Ich kenne dich zwar nicht, siehst aber wacker aus. Die Halle? Bei kleinem stimmt es auch, wenngleich wir nicht die Mittel haben, um unser kleines Heiligtum Gott wohlgefällig herzurichten. Dessen bedarf es nicht, sagt der Prophet, denn nicht das Äußere zeigt die Kraft des Glaubens an, sondern ganz allein das Herz, das geistige gemeint, ob wir dieses für den Höchsten schmücken. Immerhin tut man aus frohem Sinn das Äußere und soll Gott zum Ruhme dienen, dann ist beides vor dem Herrn gerecht. Das Innere und das Äußere. Doch dir zum Bescheid, wendet sich Zacharia an Sebana. Die Halle hat Hachalja bauen lassen, und viele Siloer haben fleißig mitgeholfen, damit wir uns bei Wind und Wetter auch vereinen können. Darüber sind alle Helfer froh und Hasapa, der Ältere, fragt: Was bringst du Neues, Gottesseher? Wir warten auf das Wort des Herrn, denn was du bisher brachtest, war, wenn auch nicht leicht verständlich, immer wunderbar. Nachdem Stille eingetreten ist, berichtet der Prophet von dem goldenen Leuchter, von den 7 Lampen an der Schale und den 7 Röhren. Alles bringt er wieder ganz genau, wie er die Bilder sah und Achalja mitgeteilt hatte. Ach ja, da gibt es hier und da ein kleines Seufzen. Wie soll man das verstehen? Wenn man hier wieder mal an den einen Gott der alten Väter glaubt, wieso sollte er sich teilen? Und das obendrein noch 7-fach? Von der 4 noch ganz zu schweigen. Fragen schwirren durcheinander. Und natürlich Matuja mit seinem Freund Miyamin im Schlepptau triumphiert. Merkt auf, ihr lieben Leute, wie uns ein Belzebub verführen will. Da hätten wir in Babylonien bleiben können, wo es genug der Götter gibt. Wir aber, brüstet er sich laut, bleiben bei dem einen Gott, dem wir dienen. Dienst du ihm wirklich? Fragt auf einmal Hirma, die es nicht verwinden kann, wie schlecht Matuja an der Hortisa gehandelt hatte, an anderen auch. Weiber haben nichts zu melden, eifert Miyamin, um seinen Freund zu unterstützen. Wer etwas zu melden hat, bestimmt der Herr. Das ist so ernst gesagt, mit einer Stimme. Ja, wer hat eigentlich gesprochen? Zacharia, oder? Und schon spricht die Stimme weiter. Es wäre rühmlich, wenn man in der Tat Gott an die erste Stelle rückte und die Gebote hielte, die er zu Nutz und Frommen seinen Menschenkindern anbefohlen hat. Es mag jeder in sich selber fühlen, ob er vor Gott bestehen kann. Doch dich, Matuja, frage ich, wie viel hast du Sinne? Kannst du darauf eine Antwort geben? Nein, aber nur, weil du nicht willst. Merket alle, Gott in sich selbst ist unteilbar. Er ist und bleibt ewiglich der Eine. Allein, merkt es euch gut, er hat aus seiner Willensherrlichkeit die Schöpfung hergestellt, das unermesslich hohe Empyreum, von dem ihr keine Ahnung habt und braucht's auf dieser Welt auch nicht zu wissen. Dann hat er all das Werk auf eine Ordnungsbahn gestellt, dazu aus seiner Weisheit und dem Ernst, aus welchem letztlich Heil und Segen auf die Kinder kommt, die er sich zur Freude schuf. Damit diese, auch die Menschen, ihn erkennen lernten, hat er in Geduld und Liebe jedem Kind den Weg bereitet. Von ihm aus und wieder hin zu ihm. Beschlossen hat er all sein Werk mit der Barmherzigkeit. Das sind die sieben Lampen, die Gottes Knecht gesehen hat. Und die Barmherzigkeit leitet dieses alles seinen Kindern zu, durch die Röhren. Wer soll das verstehen? Das ist doch... Matuja zittert nicht allein das Herz. Er muss sich mühen, still zu sitzen. Da geht ein Mann namens Kadmiel zu Zacharia, verneigt sich ehrerbietig und sagt: Wir haben jetzt ein Wort vernommen, das von keinem Menschen kam, wenn auch der Prophet gesprochen hat. Jetzt ist uns Gott ganz nahe gerückt. Jetzt verstehen wir die Herrlichkeit des Herrn, soweit wir sie erfassen können. Es sprach ein Engel, und mit Kadmiel, weil er nicht ans Höchste denken wollte, der Wahrheit nahe kam. Matuja, er zeigt auf ihn, wenn Gott nicht mit dir, mit uns auch, barmherzig wäre, was würde dir auf deinen Hohn geschehen? Bei jeder Möglichkeit nimmst du seinen Namen in den Mund. Aber wie sieht deine Liebe aus zu den Nächsten? Frage dich das selbst. Nun, der Herr uns wieder einen Knecht gesandt hat. Dabei legt er eine Hand auf Zacharias Schulter. So lasst uns dankbar sein und uns belehren lassen über dies. Ich hab das Leuchterbild sehr gut verstanden. Danach setzt sich Kadmiel auf seinen Platz. Matuja und Miamin schleichen hüstelnd fort, während alle anderen sich um Zacharia scharen, manche bittend. Bringe uns den Segen unseres Gottes. Bringen darf ich ihn, sagt der Prophet bescheiden, wenn der Herrgott ihn mir anvertraut. Ansonst alle meine Lieben. Ein jeder darf doch selbst zum Vater gehen, und seid gewiss, es wird sein Segen jedermann zuteil.